was der Bürger nicht wissen durfte
und die Politik verheimlichte,
folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR. Es ist Sonntag, 20 Uhr und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute fange ich die Folge mal ein bisschen anders an. Wir werden jetzt wieder eine Triggerwarnung machen. Ich sage es aber vorher, es wird heute um Kannibalismus gehen. Beziehungsweise um wahrscheinlichen Kannibalismus. Ihr werdet gleich in der Folge merken, warum ich das so sage. Aber es geht auf jeden Fall um einen Gewaltakt an einer Frau und einem Kind. Und es geht um Umstände, die vielleicht heute so, ja, nicht mehr zum Tragen kommen würden. Also wenn ihr sensibel auf sowas reagiert, auch sensibel vielleicht auf die Vorstellung, dass Menschen Menschen essen, dann bitte skippt diese Folge, weil es wird heute darum gehen. Reisen wir zurück in das Jahr 1946. Wir haben etwa anderthalb Jahre nach dem Krieg und wir befinden uns in Dresden. Wer schon mal Bilder vom zerbombten Dresden gesehen hat, weiß, die Stadt liegt wirklich in Großteilen in Trümmern, weil Dresden war Bombenziel gewesen und deswegen dementsprechend natürlich sehr zerstört, ein richtiges Trümmermeer. Es gab viele Trümmerfrauen, die die Steine und den Schutt beiseite geschafft haben. Es gab viele Kriegswitwen, also wo die Männer im Krieg gefallen sind. Und es gab natürlich auch andere Frauen, die sich eben als Verkäuferin oder Hilfskraft verdient haben. Und man muss natürlich sagen, dass wir ungefähr von 80% der Dresdner Innenstadt reden, die komplett zerstört sind. Also es ist ja so, dass ein englischer Bomber in der Nähe vom Albertplatz abgestürzt ist und somit einige Teile der Dresdner Neustadt verschont hat. Aber alles andere ist schon sehr, sehr zerstört. Und wir begleiten jetzt zwei Frauen, und zwar Frieda Lehmann und Käthe Stieler. Die beiden lernen sich bei ihrer Arbeit im Dresdner Glühlampenwerk kennen. Und man muss sagen, die Frauen, die im Glühlampenwerk gearbeitet haben zu jener Zeit, haben besser verdient als jetzt andere Frauen in dieser Zeit, weil es einfach schon ein bisschen eine gehobenere Tätigkeit war und deswegen gab es ein höheres Entgelt. Die beiden Frauen, also Frieda ist zu dem Zeitpunkt 34, Käthe ist 40, werden Freundinnen und werden auch ihre Freizeit oft zusammen verbringen. Natürlich muss man sagen, in der Zeit blüht der Schwarzhandel. Ne, wir haben eine Zeit, wo wirklich viel gehandelt worden ist, gerade auf dem Schwarzmarkt, einfach weil es nichts gab. Und so ziehen die beiden Freundinnen gerne auf den nahegelegenen Neustädter Bahnhof, weil dort eben der Schwarzmarkthandel wirklich geblüht hat und es wirklich viel Trubel gab. Es kamen oft sehr, sehr viele Soldaten, die dort eben ihre Geschäfte gemacht haben und der Bahnhof war voller Menschen. Zu diesen Bahnhofsausflügen, wie die beiden sie nannten, nahmen sie auch den 7-jährigen Sohn von Käthe mit, der ein sehr stiller und zurückhaltender Junge war. Er hat immer gedacht, wenn sie zum Bahnhof gehen, dass der Vater mit dem Zug zurückkommen würde. Und auch die Frieda Lehmann hielt auch schon nach einem neuen Mann, denn die Nachricht, dass ihr Mann vor Kriegsende noch verstorben ist, hat sie schon erreicht. Also sie hat eine letzte Nachricht von ihm bekommen und danach nie wieder was gehört und hat deswegen die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihm schon aufgegeben. Wir befinden uns in den Endzügen des Jahres 1946. Also der Bahnhof ist schon weihnachtlich geschmückt und es klingen überall Weihnachtslieder in den Ohren, wenn man nicht gerade die, sage ich mal, Aufbruchlieder dieser Zeit hatte. Also sowas wie Lili Marleen oder Wochenende und Sonnenschein oder Mit Musik geht alles besser. Eben die Titel, die man in dieser Zeit so hörte und die so ein bisschen Kraft gaben. Neben den Ausflügen zum Bahnhof unternahmen die beiden Frauen noch hin und wieder Ausflüge auf den Striezelmarkt. Striezelmarkt bitte hier in Anführungszeichen sehen, weil der war damals eine Art Weihnachtsmesse und wurde in der Dresdner Nordhalle gemacht. Also nicht auf dem Gelände, wo der Striezelmarkt heute ist, auf dem Altmarkt, sondern der war damals noch in einer Halle untergebracht. Der Sohn von Käthe, Heinz, staunt über die Modelleisenbahnanlage und wie die Züge durch die Tunnel rattern und die Berge schniefen. Die Mama Käthe kauft dem Jungen einige Kleinigkeiten, darunter auch einen beliebten Pflaumentoffel. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch das kennt. Das ist ein kleines Männlein aus Pflaumen, das in dieser Zeit sehr, sehr begehrt war, weil es natürlich was Essbares war. Also man konnte die Pflaumen praktisch runternehmen und das essen. Und der Pflaumentoffelstand, der damals auf diesem Striezelmarkt dort stand, war von den Besuchern immer sehr gut besucht. Nun kam es leider so, dass Käthe eben, sag ich mal, relativ viel eingekauft hat. Sie hatte eben auch einen sehr, sehr vollen Kleiderschrank und Schmuck. Und darauf war die Frieda sehr eifersüchtig, weil sie konnte beim Einkaufen nicht mithalten. Und da die beiden Frauen sich auch gegenseitig in ihren Wohnungen besuchten, kam bei Frieda wirklich sehr, sehr viel Neid auf ihre Kollegin auf, die eben manches Stück Schmuck gegen Brot, Eier oder andere Lebensmittel vertauschen konnte. Das war in der Zeit eben so, ne? Das ist ein Umstand der Zeit. Und die Käthe scheint entweder wirklich aus einem guten Haushalt gekommen zu sein oder an sich viel Geld gehabt zu haben. Eins von beiden wird bestimmen. Und die Frieda ist leider schon im Betrieb aufgefallen, also in dem Glühlampenwerk, weil sie immer mal wieder so kleine Diebstähle begangen hat. Und da sie so eifersüchtig auf die Käthe ist, schmiedet sie einen sehr, sehr teuflischen Plan. Und zwar am 11. Dezember 1946 wird sie Käthe und ihren Sohn zu einem Tee in die Talstraße einladen. In der Talstraße hat die Frieda damals gewohnt. Auf dem Tisch steht ein Adventskranz. Die Musik aus dem Radio spielt Weihnachtslieder, also Süßer die Glocken, die klingen, O Tannenbaum und O du Fröhlich, also die klassischen Weihnachtslieder, die man hat. Und eigentlich soll es ein ganz gemütlicher Teenachmittag werden, aber Frieda lockt ihre Freundin Käthe in die Küche. Dort nimmt sie das vorbereitete Messer vom Küchentisch und sticht ohne großes Aufsehen in den Hals von Käthe. Die Freundin röchelt nach diesem Stich und kann aber noch ins Wohnzimmer gehen, bricht dort zusammen. Und ihr Sohn Heinz, der kleine 7-jährige Junge, ist Frieda nun hilflos ausgeliefert und auch ihn tötet sie zielgerichtet mit einem Stich in den Hals. Er stürzt, reißt dabei einen Stuhl um, bleibt aber stumm, also er röchelt nicht wie die Mama vorher. Eine Nachbarin, der die Geräusche aufgefallen sind, klingelt. Frieda öffnet wohl die Tür und sagt besänftigend, es wäre alles gut. Die Nachbarin hat aber scheinbar nichts Verdächtiges bemerkt. Und unbeirrt von dem Besuch der Nachbarin fischt dann die Frieda Lehmann den Haustürschlüssel ihrer Freundin aus der Manteltasche und beginnt, die beiden Leichen zu zerstückeln. Also sie trennt Beine, Hände und Zehen ab und sortiert die Innenteile. Man muss jetzt dazu wissen, die Frieda Lehmann hat eine Fleischerausbildung gehabt, beziehungsweise hat vorher in einer Fleischerei gearbeitet und hat auch von dort ein Fleischermesser gestohlen. Das heißt, sie ist also sehr, sehr gut ausgerüstet für diese Arbeit. Trotzdem erfordert die Arbeit des Zerlegen mehrere Stunden. Und Frieda soll wohl nach dieser getanen Arbeit sehr erschöpft ins Bett gefallen sein. Das Diebesgut, was die Mörderin dann stehlen wollte, wollte sie erst am nächsten Tag aus Käthes Wohnung holen. Sie wird später den Ermittlern gegenüber sagen, sie habe an dem Tag sehr gut bis morgens um 5 geschlafen und wäre dann zur Arbeit gegangen. Zunächst fällt das Verschwinden von Käthe und ihrem Sohn gar nicht auf. Aber es wird ein Unterschenkel gefunden. Und zwar eine Holzsammlerin, die auf der Suche nach etwas Verwertbarem ist, findet auf dem Alauenplatz, das ist ein zentraler Platz in der Neustadt in Dresden, in Zeitungspapier eingewickelte Pakete. Die Frau erschreckt sich fast zu Tode, als sie Körperteile entdeckt. Sie ruft andere Leute zur Fundstelle und diese anderen Leute informieren schließlich auch die Polizei. Die Polizei macht dann die grausame Entdeckung, dass es sich um zwei Unterschenkel von Frauenbeinen handelt. Das Fleisch war an den Oberschenkeln abgeschnitten worden. Jetzt kommt ein Umstand dazu, der später nicht geklärt werden wird. Nach dem Fund dieser Unterschenkel erinnern sich die Menschen zurück, dass vor einem halben Jahr ungefähr, also im Sommer 46, bereits am Elbufer ebenfalls fachgerecht abgetrennte Beine gefunden worden sind. Und man vermutet dann einen Zusammenhang. Allerdings ist die Auffindesituation hier etwas anders, weil man findet auf dem Papier, in dem die Unterschenkel eingewickelt sind, grüne Farbe. Die Mordkommission Dresden beginnt darauf unverzüglich mit der Untersuchung, zunächst mit der Aufarbeitung der Vermisstenmeldungen und der Kontrolle von Wohnungen rund um die Fundstelle. Die Schwester von Käthe gibt an, dass sie Käthe und ihren Sohn seit Tagen nicht mehr gesehen hätte und die Nachbarn sagen, sie haben nichts Auffälliges bemerkt. Ebenso emsig verlief die Befragung in der Arbeitsstelle, weil es dann auf einmal von der Betriebsleitung und dem Glühlampenwerk eine Vermisstenmeldung gab. Also ihnen ist aufgefallen, die Käthe kommt nicht zur Arbeit und daraufhin haben sie sie vermisst gemeldet. Man holt über Frieda Lehmann und Käthe Stieler Erkundigungen ein und auffällig ist, dass die Frieda am 12. Dezember, also einen Tag nach dem Mord, ausgiebig auf einer Firmenfeier mit ihren Kollegen gesungen, getrunken und getanzt hat, bis in die frühen Morgenstunden hinein. Und sie hätte zwar immer wieder gestaunt über das Fernbleiben ihrer Kollegin, aber hat dann das nie weiter thematisiert. Sie soll angeblich auch den Verlust ihrer Freundin mit einem Besuch in der Konzertklause, das war ein relativ anrüchiges Lokal hier in Dresden, überwunden haben und soll auch im Filmtheater Schauburg, die gibt es im Übrigen heute noch, das ist ein sehr altes Theater, wo auch Kino vor der Leinwand und sowas gemacht wird, den Film Die Mörder unter uns mit Hildegard Knef gesehen haben, soll dann aber, nachdem sie praktisch das so ein bisschen überwunden hat, weiterhin das Fleisch von Armen und Po zertrennt haben. Also ihr merkt schon, das ist ein bisschen sehr krude, diese Geschichte. Der Mord in der Weihnachtszeit wird eben Stadtgespräch und die Polizei stand aber vor dem Rätsel, was ist mit diesen Leuten passiert. Es ist natürlich eine sehr arme Zeit. Ne? Wir reden von wirklich Trümmerfrauen, wir reden von einem Schwarzmarkthandel, von einem sehr blühenden Schwarzmarkthandel. Und auch Weihnachtsbäume sind natürlich in dieser Zeit sehr, sehr heiß begehrt. Nur wenige Menschen haben überhaupt einen Weihnachtsbaum ergattern können und ihn schmücken können. Frieda Lehmann hat allerdings einen, der ist gestohlen. Und zwar aus der Wohnung von ihrer Freundin Käthe. Sie hat neben dem Baum aber auch Kleidung und Schmuckstückgegenstände geklaut. Und bisher ist der Diebstahl aber von niemandem bemerkt worden, weil man sich nicht so richtig vorstellen konnte, dass da wirklich so ein Mord passiert. Ich habe euch ja erzählt, dass in der auffälligen Situation dieser Unterschenkel man grüne Farbe gefunden hat in den Päckchen. Und diese grüne Farbe wird schlussendlich die Aufklärung bringen, nämlich diese grüne Tinte ist aus einem Betrieb, in dem Frieda mal gearbeitet hat. Und bei der Wohnungsdurchsuchung, die dann stattfindet, findet man ebenfalls grüne Farbe und Frieda Lehmann wird daraufhin am 27. Dezember verhaftet. Einen Tag später veröffentlicht die Presse die Suchmeldung zu Käthe Stieler und ihrem 7-jährigen Sohn Hans. Erst hat Frieda Lehmann versucht, mit Lügen das Ganze abzumildern. Sie hat erst von einem Mittäter gesprochen, dann hat sie ihre Aussage widerrufen, dann hat sie immer wieder betont, sie würde die vollkommene Wahrheit sagen, was aber nicht die vollkommene Wahrheit war. Aber je mehr Zeugen man aus dem Umfeld gehört hat, desto wackeliger wurde dieses ganze Lügengerüst der Frieda Lehmann und irgendwann fiel es dann in sich zusammen und es folgte ein Verhör nach dem anderen, das war in der Zeit ja so üblich. Schlussendlich konnte man diesen Vorspann-Doppelmord mittels erdrückender Beweislast aufklären. Am 3. Januar 1947 stand dann in allen Zeitungen, durch die erstaunliche Leistung unserer neuen Kriminalpolizei wurde ein grausames Verbrechen erfolgreich aufgeklärt. Sofort folgten die Anklage und bereits Mitte Januar fand der Prozess im großen Saal des Hygienemuseums statt. Da der eigentliche Gerichtshof am Münchner Platz nicht genügend Platz hatte und das Interesse an dem Doppelmord sehr großes Interesse in der Bevölkerung hervorrief. Ungeklärt innerhalb des Prozesses blieb allerdings, ob Frieda Lehmann wirklich einen Mordgehilfen gehabt hat. Das Gericht geht allerdings nicht davon aus. Und auch, ob sie das Fleisch selber gegessen hat, verschenkt oder verkauft hat. Also vermutlich ist das Fleisch als Pferdefleisch getarnt in einigen Kochtöpfen in Dresden gelandet, ohne es zu wissen. Also es war in der Zeit was Besonderes, wenn jemand irgendwie auf einmal Fleisch verschenkt hat oder günstig verkauft hat. Und da haben die Leute wahrscheinlich nie wirklich so viel nachgefragt. Lydia Bennecke, die sich auch mal mit diesem Fall auseinandergesetzt hat, hat gesagt, dass sich Frieda Lehmann durch diese Fleischverteilung aufgewertet gefühlt haben könnte und deswegen dieses Fleisch weitergegeben hat. Und ungeklärt bleibt auch der Mord an der anderen Frau ein halbes Jahr zuvor, die am Elbufer gefunden wurde. Die Nachbarin, die dann Frieda geklingelt hatte, weil sie dieses Poltern gehört hatte, hielt sich in ihrer Zeugenaussage sehr zurück. Sie habe Würste und Fleisch von Frau Lehmann geschenkt bekommen, insgesamt wohl 5 Pfund, und habe nichts über die Grausamkeiten gewusst. Im Prozessprotokoll, was es von damals noch gibt, wurde vermerkt, dass das Fleisch der Toten wahrscheinlich auf dem Markt verkauft wurde. Nicht nur bei den Verhören, auch während des Prozesses gab es immer wieder Widersprüche, Unwahrheiten und Falschaussagen aus dem Mund der Frieda Lehmann. Das Gericht hat immer wieder auf sie eingeredet, dass sie ihr Gewissen doch erleichtern soll, doch die Angeklagte war sehr kaltherzig und hat auch auf Rechtsmittel verzichtet. Prozessbeobachter aus jener Zeit waren über die Tat schockiert und es gab für das damalige Strafmaß eigentlich nur eins, was man verhängen konnte, und zwar das Todesurteil. Das Schwert der Justiz schlug im Endeffekt dann zu. Frieda Lehmann, ich werde euch dann in die Socials eine Karteikarte teilen von der Gedenkstätte am Münchner Platz, damit ihr euch mal eine Vorstellung machen könnt, wie die Frieda Lehmann ausgesehen hat. Ich glaube, ich habe sogar noch Bilder von ihren Opfern und ihr, das von der Sächsischen Staatsbibliothek oder vom Sächsischen Staatsarchiv stammt. Die werde ich euch dann in die Socials teilen. Ihr seht ja dann die Quellen, woher sie kommen. Die Frieda Lehmann wurde jedenfalls in dem kalten Verhandlungssaal des Deutschen Hygienemuseums wegen Mordes in 2 Fällen zum Tode verurteilt. Der Saal im Hygienemuseum war bis auf den letzten Platz besetzt und die meisten Menschen, die diesen Prozess verfolgt haben, plädierten auch für die Todesstrafe. Und man muss sagen, die Frieda saß auch nie lange hinter Schloss und Riegel. Sie ist wenige Tage nach dem Urteilsspruch
im Richthof der Hinrichtungsstelle am Münchner Platz in Dresden mittels eines Fallbeils hingerichtet wurden. Das Fallbeil war aber kein eigenes, sondern es war ein geliehenes, weil die Dresdner Behörden kein eigenes hatten. Und deswegen haben sie sich die Guillotine ausgeliehen und dieses dann kurzfristig nach Dresden praktisch überlassen wurden, dass man diese Hinrichtung vollziehen konnte. Ursprünglich hatte man die Absicht, die Mörderin in Berlin hinzurichten. Allerdings hätte man da die Zustimmung des Alliierten Kontrollrates gebraucht, der damals für Berlin zuständig war. Und diese Zustimmung war fraglich, deswegen hat man das gelassen. Und somit hat die Dresdner Behörde sich eben die Guillotine ausgeliehen, hat sie aber in der Zeit der Ausleihe vermessen und fotografiert. Und im Zuchthaus Waldheim wurde dann später ein eigenes Gerät gefertigt, das auch mehrfach benutzt worden ist. Neben der Ausleihe der Guillotine hat man auch den Scharfrichter Clemens Dobrek ausgeliehen. Der Henker stand im Dienste des Berliner Magistrates, der zu dem Zeitpunkt noch nicht gespalten war. Und sein Gehilfe war freischaffend. Den Namen habe ich allerdings nicht gefunden, aber er soll wohl später auch wegen mehrfacher Raubüberfälle vor Gericht gestanden haben. Und man muss sagen, die Frieda Lehmann war damit die erste Todeskandidatin mit krimineller Vergangenheit in Sachsen in der Nachkriegszeit. Ihr Skelett im Übrigen wurde dem Deutschen Hygienemuseum, das 1930 eingeweiht worden ist, als Volksbildungsstätte für Gesundheitspflege übergeben. Ich kann euch aber gar nicht sagen, ob das heute noch da ist. Ich glaube es fast nicht. Ich denke mir mal, die werden es irgendwann mal entweder in die Katakomben gebracht haben oder sie ist dann wirklich nochmal, wie man das so üblich gemacht hat, eingeäschert worden und irgendwo verstreut worden. Der andere Mord ist nicht mehr aufgeklärt worden. Es ist nie geklärt worden, was mit der Frau passiert ist, die am Elbufer gefunden worden ist, 1946. Was schon eine große Aussagekraft hat, finde ich. Ich fand diesen Fall aber sehr interessant. Erstens, weil wir mal eine Frau haben, die als Kannibalin hier auftritt. Weil es wird durchaus davon ausgegangen, dass sie einen Teil des Fleisches selber gegessen hat. Und dass sie sich aufgewertet gefühlt hat dadurch, dass sie Fleisch verschenkt hat. Gut, in der Zeit wirklich war Fleisch eine Rarität. Aber das ist schon etwas sehr, 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 sehr Interessantes. Im Übrigen, kleiner Verweis innerhalb des Podcastes. 1953 wird mit dieser Fallschwertmaschine, wie die Guillotine dann später in DDR-Beständen genannt wurde, Erna Dorn hingerichtet. Und Erna Dorn haben wir hier schon mal im Podcast besprochen. Also wenn ihr mal zurückgeht in die erste Staffel, habt ihr den Fall Erna Dorn, die unter verschiedenen Namen ja gelebt hat, die eine sehr komische Lebensgeschichte hat. So schließt sich dann praktisch so ein bisschen der Kreis. Ja, wenn ihr mehr zu diesem Fall wissen wollt, es gibt ein Buch, das heißt Historische Kriminalfälle aus Sachsen von Dietmar Senn. Das ist im Sutton Verlag erschienen. Und ich packe euch ein paar Bilder in die Social Medias, weil diesmal habe ich sogar welche, erstaunlicherweise. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr geschockt, weil ich glaube, der Fall ist einer, der nicht so wirklich bekannt ist. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch nur durch Zufall entdeckt. Ich fand ihn aber sehr spannend. Es ist jetzt ein Fall, der wirklich mal zeigt, wie in Nachkriegsjahren wirklich die Menschen gelebt haben. Und gerade hier in Dresden, also ich weiß, die Gedenkstätte Münchner Platz wird bestimmt da nochmal ein paar Sachen dazu haben. Wenn ich mal die Möglichkeit habe und dort bin, werde ich auf jeden Fall da mal nachfragen. Und auch, ich hatte euch ja schon ein bisschen was über die Fallbeile und die Erschießungen in Sachsen bzw. in der DDR erzählt. Wenn ihr mehr darüber lesen wollt, wir haben einen Blogpost geschrieben, der ist allerdings schon ein bisschen älter. Da geht es auch darum, dass die DDR eben sehr lange die Todesstrafe hatte und dass es eben offizielle Zahlen gab in der Jahresstatistik, wie viele Leute denn hingerichtet worden sind und alles sowas. Also wenn euch sowas interessiert, kann ich euch gerne nochmal in die Descript dieser Folge nochmal den Link setzen zu unserem Blog und da könnt ihr gerne nochmal gucken und nachlesen, wenn ihr wollt, weil das habe ich schon mal vor ganz langer Zeit gemacht, aber das ändert sich ja nicht. Das ist ja, wie gesagt, Geschichte, die sich nicht ändert und deswegen würde ich euch das hier dazu packen, einfach weil es hier der Vollständigkeit halber dazugehört. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht ganz so erschrocken von dem Fall. Ich fand ihn aber für den Podcast sehr passend, obwohl er zeitlich gesehen nicht ganz reinpasst, aber ihr versteht mich sicher. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Bleibt bitte vorsichtig, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!